Der FCK hat die erste Pokalrunde überstanden und zur Belohnung endlich einen vollen Trikotsatz. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Mein Name ist Julian Laber, Redakteur im Sportressort, und bei mir ist unser FCK-Reporter Michael Wilkening. Hi Michael.
Grüß dich Julian.
Ja Michael, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, also zumindest hier mit Mikros vor der Nase. Zuletzt waren wir beim Pokalfinale zusammen im Einsatz, als wir dann nach dem Spiel in den Katakomben im Olympiastadion saßen.
Richtig, mitten in der Nacht, als ich mich geopfert habe für dich und anschließend nie mehr eingeladen worden bin bis heute. Ich bin schon ein bisschen traurig darüber gewesen. Offensichtlich bin ich nur als Notnagel zu gebrauchen und ich vermute auch, dass heute irgendwie alle anderen keine Zeit hatten.
So kann es gehen. Einmal zur Nationalmannschaft bei der EM abgestellt und zack aus der Stammformation gestrichen. Nein, natürlich nicht. Du hast dich bei der EM verdient gemacht und danach deinen wohlverdienten Urlaub genossen. Das muss doch auch mal sein.
Absolut. Und ihr habt es natürlich viel besser gemacht in der Zeit, als ich es hätte machen können.
Dieses Lob geht runter wie Wasser. Seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, ist beim FCK viel passiert. Es gibt einen neuen Trainer, einen neuen Ausrüster, ein neues Heimtrikot, neue Spieler und eine neue Saison.
Richtig, ich war tatsächlich ein paar Wochen nicht beim FCK, war dann zum Medientag, zum Media Day, wie das neudeutsch heißt, dann zum ersten Mal da und war froh, dass das Stadion noch da ist, dass ich das wiedererkannt habe, weil ansonsten war tatsächlich gefühlt alles neu.
Da kommt es wieder Peter Fox ins Gedächtnis, alles glänzte schön neu, ne?
Genau, und dann muss man mal abwarten, ob das, was am Anfang neu und schön glänzt und alles irgendwie schön wirkt, wie das dann auf Zeit sich zeigen wird.
Bis jetzt zumindest sieht es ja schon mal ganz gut aus. Man hat drei Pflichtspiele im neuen Spielzeit absolviert. Keines davon verloren, zwei sogar gewonnen. Eins davon im Pokal, jetzt am Wochenende. 2-1 gegen Drittligisten Ingolstadt. Kann man da schon von einem gelungenen Saisonstart sprechen oder brauchst du noch ein, zwei Spiele?
Ich würde sagen, man kann von einem ordentlichen Start sprechen. Um das dann wirklich mal ernsthaft bewerten zu können, braucht es tatsächlich noch ein paar Spiele. Aber also das hat sich jetzt ganz gut angelassen. Was die Ergebnisse betrifft, das ist natürlich immer wichtig, gerade am Anfang einer Saison, gerade wenn ein neuer Trainer da ist. Aber ich finde, dass sich das auch so ganz gut anlässt in der Art und Weise, was man jetzt schon erkennen kann, wie gespielt werden soll.
Der FCK hat nach zwei Spieltagen 4 Punkte, 4 mehr als letztes Jahr.
Genau, so ist es. Und dann muss ich aber dann sagen, im Oktober war der FCK für eine Nacht Tabellenführer. Und ich glaube, nach dem Sieg gegen Hannover 96 war das. Also hatte diesen schlechten Start überkompensiert und war Tabellenführer. Und wir wissen ja alle, was dann passiert ist und was dann hier im Februar, März und April los war, wie der Berg gebebt hat und wie die Fans auf die Barrikaden gegangen sind und was für Spiele da teilweise dann abgelaufen sind. Und deswegen ist es auf jeden Fall gut. 4 Punkte hast du oder hast du nicht. Aber das bedeutet ja nichts für die Zukunft. Also es hat ja jetzt keine Aussagekraft, sondern es geht eher darum, wie entwickelt sich der Verein, die Mannschaft, wie entwickeln sich Mannschaft und Trainer zusammen. Und das wird jetzt spannend sein zu beobachten. Und ich finde, so diese ersten Eindrücke, die ich jetzt so gesammelt habe, sind durchaus positiv.
Wobei man da auch wieder sagen muss, 4 Punkte haben ja im Saisonendspurt, da ja sich da jeder Verein irgendwie gegenseitig einen Knüppel oder sich auch selbst einen Knüppel zwischen die Beine geschmissen hat im Abstiegskampf, hätten 4 Punkte wahrscheinlich schon mal einen großen Unterschied gemacht, was so die Abstiegssorgenminderung angeht. Aber dann sind wir wieder bei hätte Fahrradkette. Hätte der FCK 4 Punkte gehabt, wäre vielleicht Dirk Schuster gar nicht entlassen worden und dann bla 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 bla. Und dann, wer weiß, ob sie im Pokalfinale gestanden wären.
Genau. Unterm Strich ist es ja so gewesen, dass dieser Abstiegskampf, und der am Ende erfolgreich war, ja irgendwie auch alle zusammengeschweißt hat. Das war dann ja schon so ein, wir machen das jetzt alle zusammen. War vieles doof, aber jetzt ziehen wir es zusammen durch. Es hat ja auch was bewirkt und dieses Pokalfinale, wie du ja schon gesagt hast, war dann ja noch das i-Tüpfelchen obendrauf. Und wer weiß, wie das alles passiert wäre, dann wäre, genau, der Trainer nicht entlassen worden. Dimitrios Gramotzis hat in seinem ersten Spiel gleich im DFB-Pokal gewonnen, gegen den ersten FC Nürnberg im Achtelfinale und hätte Fahrradkette. Ich hätte es nicht schöner sagen können.
Der FCK hat nach 2 Spieltagen 4 Punkte, 4 mehr als letztes Jahr und hat teilweise auch Qualitäten bewiesen, die die Mannschaft letztes Jahr nicht gehabt hat, nämlich nach Rückschlägen zurückzukommen. Gegen Ulm 2-1 gewonnen, 1-0 hinten gelegen, 0-1 hinten gelegen in dem Fall dann. Gegen Fürth nach einem 0-2 auf ein 2-2 gestellt am Ende und im Pokal gegen Ingolstadt zwar nicht hinten gelegen, aber diese schwierige Phase nach der roten Karte gegen Jan Cemara, ja, dann doch einigermaßen souverän über die Zeit gebracht. Gegen Ingolstadt war dann doch im Endeffekt auch ein gehöriges Portionchen Glück dabei.
Ja, das kann man so sehen, wobei ich es jetzt irgendwie nicht alles mit Glück überschreiben würde, weil ich erstens fand, dass die erste Halbzeit richtig gut war, als noch Gleichzahl herrschte und die Mannschaft anschließend auch in Unterzahl, dann ist es irgendwie so ganz normal, wenn der Gegner dann so spielt, wie Ingolstadt gespielt hat, mit viel langen Bällen Richtung 16er oder mit seitlichen Verlagerungen, dass du dann erstmal hinten reingedrückt wirst und defensiv stehst und das erstmal nicht so schön aussieht. Aber unterm Strich haben sie es dann eigentlich ganz gut wegverteidigt, wie der neu moderne Fußballer jetzt sagt. Das heißt, sie haben eigentlich keine klaren Chancen zugelassen. Von daher finde ich, dass sie es eigentlich auch ganz gut gemacht haben.
Glück hatten sie vor allem, muss ich jetzt nochmal nachlegen, in der ersten Halbzeit, direkt in der ersten Minute. Da hat Pascal Testroth also hundertprozentiger geht's fast gar nicht mehr. Wenn der den Ball richtig trifft und eben nicht über den Schlappen rutscht, wie es auch wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen passiert, dann liegt der FCK 0-1 hinten und dann passiert wahrscheinlich auch das Tor im Gegenstoß durch Yannick Mause nicht.
Ja, klar, hast du vollkommen recht. Und wenn das 0-1 in der Situation gefallen wäre, wäre es auch ja, also völlig verdient gewesen im Sinne von selbst verschuldet, weil es ja ein Fehler von Boris Tomjak im Vorfeld war. Aber ja, also man kann natürlich jedes Spiel immer nach so ein, zwei Szenen irgendwie beurteilen, aber das mache ich jetzt mal nicht, weil ich mir dann das Spiel insgesamt angucke und diese Spielidee und der Versuch wieder gespielt werden soll. Also ich habe Markus Anfang als Trainer bei Dynamo Dresden schon ein paar Mal immer live im Stadion erleben dürfen und ich fand es damals immer schon spannend, also wie er versucht hat, wie die Mannschaft versucht hat, dann Fußball zu spielen. Und das ist jetzt noch zu früh beim FCK zu sagen, aber ich finde, man kann schon sehen, dass da irgendwie so ein paar neue Ideen reingekommen sind, auch wie sie jetzt gerade in Ingolstadt gespielt haben. Das war ja irgendwie so wie so ein bisschen asymmetrisch. Ja? Sie haben im klassischen Linksaußen gespielt mit Aaron Opoku und gar nicht mit dem klassischen Rechtsaußen auf der anderen Seite, sondern dann mit Philipp Klement, der aber viel eingerückt ist, mit sehr viel spielerischem Element im Mittelfeld und im Zentrum. Also ich finde das interessant. Ich persönlich finde es auch zum Anschauen schön und interessant. Und ich glaube, die Spieler finden es auch gut. Also ich habe mit Boris Tomjak gesprochen, kurz vor der Saison, und er sagte, und das fand ich eigentlich ganz passend, dass ja jeder Fußballer, wenn er am Anfang, wenn er 4, 5, 6 ist und anfängt zu kicken, dass der ja anfängt zu kicken, weil er einen Ball am Fuß haben will, weil er ja kicken will. Und diese Idee hat ja Markus Anfang in seinem System auch. Und deswegen ja, macht es natürlich jetzt zumindest mal am Anfang den Spielern auch total viel Spaß.
Ergebnis zählt in dem Fall 2-1 Ingolstadt, im Endeffekt fragt auch keiner mehr danach. Man ist in der zweiten Pokalrunde, hat schon mal gut 628.000 Euro sicher. Das sind die Prämien aus der ersten und der zweiten Runde. Gegen wen es in der zweiten Runde geht, das ist noch nicht ganz klar. Das wird dann am 1. September ausgelost. Man muss aber auch sagen, die Fallhöhe war jetzt nicht so hoch gegen Ingolstadt, gegen den Drittligisten. Da ist jetzt das Niveau auch nicht so weit auseinander, wie würde ich es sagen, wenn ein Erstligist gegen den Zweitligist sogar spielt oder dann eben Zweitligist gegen tiefer liegende Mannschaft.
Ja, absolut. Und dann auch noch gegen einen ambitionierten Drittligisten. Der FC Ingolstadt war ja schon in der zweiten Liga von nicht allzu langer Zeit, will da unbedingt wieder hin. Deswegen ist die Fallhöhe eigentlich nicht so hoch. Andererseits ist sie ja trotzdem immer hoch. Also wenn du als Oberklassiker-Verein rausfliegst, dann ist es immer mindestens eine Überraschung. Aus Sicht des Zweit- oder Erstligisten manchmal auch eine Pleite oder eine Blamage. Von daher ist es schon immer gefährlich. Und gerade der FCK, der letztes Jahr im Finale stand, wenn du dann jetzt in der ersten Runde in Ingolstadt rausgehst, dann ja, bringt es schon sehr, sehr viel negative Vibes mit sich. Und dass der FCK die Mannschaft das abgewendet hat, ist schon wichtig, glaube ich.
Natürlich ist es immer ein Gesichtsverlust, sage ich mal, wenn ein höherklassiger Verein gegen einen niederklassigen Verein ausscheidet. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, also mich holt dieses Zweite gegen Drittliga im Pokal irgendwie überhaupt nicht ab.
Okay, interessant, weil ich finde, oft sind das eigentlich die spannendsten und interessantesten Spiele, weil das Niveau sich sehr ähnlich ist. Also es gibt natürlich auch diese Pokalüberraschungen, keine Ahnung, ein Regionalligist wird einen Bundesligisten raus. Das ist dann immer spannend aufgrund dann dieser Überraschung, dieses Spielstandes, wenn der Regionalligist in Führung geht. Aber vom Fußballerischen her ist das eigentlich immer todlangweiliger Fußball. Also 10 Mann stehen hinten drin. 10 andere versuchen irgendwie mehr oder weniger hilflos da irgendwie durchzukommen und das war's dann. Und wenn ein Drittliges gegen Zweitliges spielt, ist der Qualitätsunterschied eigentlich in der Regel so gering, dass ich finde, dass es sehr, sehr offene Spiele sind. Also jetzt bestes Beispiel, am Wochenende Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf im Pokal, eine Top-Mannschaft in der dritten Liga gegen eine Top-Mannschaft in der zweiten Liga, war ein Top-Spiel, das der Drittligist, wie ich finde, völlig verdient gewonnen hat. Also mir geben die Spiele eigentlich schon durchaus was. Es ist natürlich zugegeben, Dresden gegen Düsseldorf sind auch klangvolle Namen, das Stadion ist voll, super Stimmung und so weiter. Aber ich sehe es jetzt nicht so wie du.
Ich habe auch so den leisen Traum, oder man kann es vielleicht auch schon als Fetisch bezeichnen, dass ich eines Tages mal zwei Zweitligisten im Finale sehen möchte. Mir ist auch egal, wer das ist. Das ist mir total egal, wer das ist. Ich möchte es einfach sehen, weil ich das irgendwie, mich holt es ab. Also ich hatte auch am Freitag, es sah ja auch lange Zeit gut für mich aus, dass alle drei Bundesligisten, die gespielt haben, Mainz, St. Pauli und Hoffenheim, die ja, also Hoffenheim auch immer wieder für eine Schlappe in der ersten Runde gut sind, dass die hier wirklich alle drei zumindest mal in schwere Bedrängnis kommen. Im Endeffekt haben sich dann doch St. Pauli und Mainz noch in der, ich sag mal, regulären Spielzeit der Verlängerung dann in die zweite Runde gerettet. Nur Hoffenheim musste ins Elfmeterschießen und hat es dann auch souverän gemacht. Also ja, wie gesagt, ich hoffe immer, dass in den ersten beiden Runden so viele Hochkaräter wie möglich rausfliegen. Ich hoffe auch immer, dass in der zweiten Runde dann so viele Bundesligisten wie möglich aufeinandertreffen, dass eben klar ist, dass einer von beiden raus muss, weil ich eben möchte, dass am Ende zwei Underdogs, die keiner auf der Rechnung hatte, im Finale stehen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist mir dann auch egal, ob der FCK dabei ist oder nicht. Ich möchte einfach dieses Szenario möchte ich einmal irgendwann erleben.
Also es ist wirklich interessant, weil ich komplett anders ticke, was den Pokal angeht. Und ich eigentlich immer hoffe, dass möglichst wenige Bundesligisten rausgehen am Anfang. Und dass in einer idealen Konstellation für mich würden im Viertelfinale des DFB-Pokals die 8 besten Mannschaften der Bundesliga untereinander sein. Weil ich dann wieder weiß, so wie ich es eben auch gesagt habe, dann habe ich spannende, offene Spiele, die ich mir dann gern angucken kann. Und muss nicht jetzt, was sage ich denn jetzt, Borussia Mönchengladbach im Viertelfinale zu Hause gegen irgendeinen Zweitligisten mir angucken, wo ich dann irgendwie weiß, das wird so oder so kein schönes Spiel, das kann nur hässlich werden für Gladbach. Die können höchstens irgendwie gewinnen und weiterkommen, aber die können nicht gut aussehen dabei. Also ich sehe das irgendwie dann ganz anders als du.
Vielleicht bin ich da aber auch ein bisschen verklärt, als ich mir dann irgendwann vorstelle, im Finale stehen halt zwei Teams da, wo die Spieler eigentlich gar nicht da sein sollten, weil es von der Geschichte her so total überhaupt nicht zusammenpasst. Und zwangsläufig wird er dann eine der beiden Mannschaften im nächsten Jahr international spielen. Und das, ich habe da einen gewissen Faible für, wenn ich mir vorstelle, du spielst mit donnerstags gegen, keine Ahnung, Fenerbahce und dann samstags gegen Braunschweig.
Oder Spielvereinigung Greuther Fürth. Ich habe nämlich jetzt gerade gedacht, jetzt überleg mal, Spielvereinigung Greuther Fürth steht im Pokalfinale, gewinnt das Pokalfinale gegen anderen Zweitligisten und ist dann im Europapokal dabei.
Ah, oh, herrlich.
Na, ehrlich, also Donnerstagabend, Spielvereinigung Greuther Fürth gegen FK Bodø Glimt aus Norwegen. Boah, das ist dann wirklich selbst für mich Fußballverrückten schwierig.
Ja gut, das ist mein Traum. Wenn einmal was passieren soll, dann bitte das.
Also wenn wir uns darauf einigen können, dass wenn ein Zweitligist im Europapokal spielt, dass das dann vielleicht der FCK sein soll, dann lasse ich mich da überreden.
Meinetwegen auch Schalke. Ich meine, vom Namen her ist das beides ja recht klangvoll.
Hast du recht. Ich werfe da noch den Hamburger SV ins Rennen. Das könnte ich mir dann irgendwie auch vorstellen.
Ja gut, da können wir uns ja offensichtlich sein, dass die dann Vierter werden und dann in der zweiten Liga bleiben. Von daher auch eigentlich ein sicherer Login.
Eigentlich schon, ja.
Gut, dann nach dem Spiel wurde, endlich könnte man fast sagen, das dritte Trikot präsentiert. Das sogenannte Ausweichtrikot. Hast du da irgendeine Meinung zu?
Ja, also eine Meinung hat immer irgendwie jeder dazu. Jeder zieht ja gerne das oder jenes T-Shirt an. Also mir persönlich gefällt es eigentlich ganz gut. Wobei ich persönlich auch wiederum eigentlich gar nicht so viel darauf gebe, wie Trikots jetzt irgendwie optisch aussehen. Wenn ich das jetzt als Fan sehen würde, dann würde ich mir das Trikot ja so oder so kaufen. Erstmal ganz unabhängig davon, ob es mir gefällt, ob es schön ist, ob es nicht schön ist, wie andere das finden. Weil wenn es mein Club ist, dann kaufe ich das Ding. Deswegen würde ich es gar nicht so hoch bewerten, aber mir gefällt es individuell ganz gut.
Es ist ja so ein bisschen mintfarben gehalten, auch das Wappen ist diesmal nicht rot, sondern eben in den Farben des Trikots und mit einem weißen Element auch wieder so ein Muster, wie beim Haus-, Heim- und Auswärtstrikot. Was ich persönlich, also ich bin eben jemand, ich schaue auf so Looks, ich kaufe mir auch manchmal, ja gut, ist noch nicht so oft vorgekommen, aber die Kaufentscheidung fällt mir leichter von einem Trikot, wenn ich weiß, dass es mir gefällt oder dass ich es optisch ansprechend finde oder dass es ein Statement setzt. Ich finde, bei dem Trikot, was mich da stört, ist der Novoland-Schriftzug. Ja gut, ist der Hauptsponsor, ist jetzt Breaking News, dass es auf dem Trikot drauf ist, aber im Heimtrikot ist es eben in weiß gehalten, finde ich, passt ganz gut. Im Auswärtstrikot passen auch diese Novoland-Farben, dieses von Rot zu Gelb, dieses Farbenspiel. Was mich da stört, ist dieser schwarze Balken. Was soll das denn? Also dann, gut, ich meine, ist jetzt mein Geschmack, es mag auch Leute da draußen geben, die sagen, oh ja, schwarzer Balken, warum nicht?
Oder die genau deswegen das Trikot kaufen, ne? Die das halt besonders toll finden. Also Geschmäcker sind halt verschieden. Na klar, man muss natürlich schon versuchen, das irgendwie mehrheitlich zu treffen. Aber nochmal, also es ist so ein Ausweichtrikot hat ja immer so diesen Anspruch, irgendwie so ein bisschen von der Norm abweichen zu können. Das tut das Trikot, wird vielen Leuten gefallen, manchen auch nicht. Aber den Zweck erfüllt es, denke ich, ganz gut.
Nämlich über die Ladentheke zu gehen, weswegen es ja dieses Ausweichtrikot gibt, weil, sind wir mal ehrlich, eigentlich braucht es nur ein Heim- und Auswärtstrikot, rot und weiß, damit sollten wir eigentlich durch eine Saison durchkommen, hatten wir jetzt auch gegen Ingolstadt gesehen. Stichwort Ingolstadt, das Auswärtstrikot wurde ja erst, ja, jetzt nicht allzu weit von dem Spiel entfernt oder weg vom Spiel vorgestellt, war auch bitter nötig, denn gegen eine Mannschaft, die deren Heimtrikot schwarz und rot ist, ja, wäre eher schwierig geworden, da mit einem roten Trikot aufzulaufen.
Ja, klar. Und es wurde auch insgesamt einfach höchste Zeit, weil da gab es ja ein paar Problemchen.
Da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, den Ausrüster Castore. Denn der FCK ist ja nicht der einzige Verein, der diesen Ausrüster auf der Brust hat. Da gibt es noch ein anderes Team, namentlich Bayer Leverkusen. Gegner im Pokalfinale. Und bei Leverkusen, da scheint die Stimmung etwas angespannt zu sein, was man so hört.
Ja, genau. Also die haben, was man so hört, ganz ähnliche Probleme, dass die Trikots entweder gar nicht oder viel zu spät kommen oder in viel zu kleiner Stückzahl. Das heißt, der Ausrüster hat offensichtlich ein paar Probleme. Und das liegt nicht nur daran, dass es der FCK ist, sondern es sind ganz grundsätzliche Probleme, die natürlich aber sehr, sehr ins Kontor fallen. Weil gerade zum Saisonstart will man ja als Club komplett ausgerüstet sein, weil da, was das Merchandising angeht, ich glaube, der größte Umsatz gemacht wird. Und wenn da irgendwie was nicht läuft und wenn es dann Probleme gibt und man hört dann jetzt bei Castore auch, wie gesagt, bei Leverkusen und auch Vereinen in England, die ausgerüstet werden von Castore, dass es da immer Probleme gibt, dann klingt es schon wie so ein Problem, das jetzt nicht so innerhalb von 2-3 Wochen verschwinden wird.
Bei Leverkusen, hat der Kicker berichtet, denkt man ja unter Umständen sogar über einen Ausrüsterwechsel nach, was ja wirklich ungewöhnlich ist während der Saison, zumal die, glaube ich, noch einen Vertrag bis 2027 haben. Aber scheinbar ist man eben so unzufrieden, dass man sich zu diesem Schritt zumindest mal zu überlegen genötigt sieht.
Und das muss man beim FCK dann auch genau verfolgen, weil man ja offensichtlich ganz ähnliche Probleme hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch nicht alle zufrieden sind, wie das mit Castore läuft. Aber jetzt öffentlich hält man sich natürlich noch zurück. Aber man muss natürlich das auf dem Schirm haben, weil Merchandising beim FCK ist natürlich insgesamt ein wichtiges Feld bei so vielen Fans, bei so vielen Zuschauern. Und wenn da irgendwas nicht gut läuft, dann kostet es dann auch tatsächlich erstmal viele Euro.
Du hast eben schon ganz kurz angesprochen, in England gibt es tatsächlich, ist ja eine englische Firma, wahrscheinlich heißt es auch Castore oder so, und wir sprechen das jetzt hier richtig deutsch aus. In England gibt es viele Vereine, die von Castore, wie auch immer, ausgerüstet werden, unter anderem Aston Villa, die Wolverhampton Wanderers, Glasgow Rangers und Newcastle United. Da gab es Anfang der letzten Saison vor allem bei Aston Villa massive Probleme. Die haben berichtet, dass die Trikots den Schweiß nicht richtig gut aufnehmen. Die Trikots hängen wie nasse Stofflappen an den Spielern runter, sind schwer. Die Wolverhampton Wanderers haben unter anderem berichtet, dass die Trikots einfach zerreißen. Da gibt es auch ein Bild in einem Bericht von The Athletic, dem Sportteil der New York Times, wo ein Spieler da steht und die Brust ist einfach komplett offen. Muss man aber auch sagen, bei aller Fairness beim FCK, gut, kleine Sample Size mit den Testspielen vorne dran, sind bislang noch keine größeren Probleme aufgetreten, soweit ich weiß.
Aber es ist ja klar, wenn man es jetzt mal grundsätzlich sieht, wenn man diese Geschichten hört und die sich bei verschiedenen Vereinen in unterschiedlichen Ausprägungen aber dann häufen und immer wieder stattfinden, dann muss man da halt sehr, sehr hellhörig sein und gerade als FCK ja, halt genau aufpassen.
Mir ist es beim letzten Spiel das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass irgendwann im Laufe des Spiels bei ein paar Spielern, Marlon Ritter war einer davon, ich glaube bei Jannis Heuer hat man irgendwann diesen schwarzen Gurt, den die unten unter dem Trikot haben, wo unter Arm- und Leistungsdaten gemessen werden, dass man die irgendwann durchgesehen hat. Gut, kann jetzt auch sein, dass es einfach weißes Trikot plus schwarzem Untergrund, also das ist einfach dann dieses Problem, sag ich mal, dieses modische Problem, das auch andere Kleidungsstücke haben, war.
Ja, das würde ich jetzt auch nicht direkt überbewerten wollen.
So, wir fliegen heute regelrecht durch die Themen. Dann haben wir noch ein Thema, nämlich Ragnar Ache. Soll ja unter Umständen Wechselbegehrlichkeiten geweckt haben bei einem Bundesligisten, namentlich Union Berlin. Da ist ja diese Woche die Gerüchteküche und in der vergangenen Woche die Gerüchteküche ordentlich hochgekocht.
Klar, total. Also für mich fühlt es sich so an, dass seit dem Tag, als Ragnar Ache den Vertrag beim FCK unterschrieben hat, dass quasi seit diesem Tag darüber spekuliert wird, ob, wann und zu welchen Konditionen er den Verein wieder verlassen wird in Richtung Bundesliga. Also es ist irgendwie fast schon so ein Running Gag. Es wabert eigentlich immer, mal mehr, mal weniger. Jetzt ist es gerade wieder mehr und es könnte natürlich jetzt auch tatsächlich mal ernst werden, wenn man die Summen hört und wenn man sich vor Augen führt, dass in 10 Tagen die Transferliste schließt.
Union Berlin soll Medienberichten zufolge ein Angebot geboten haben oder vorgelegt haben um 3 bis 4 Millionen Euro. Thomas Hengen oder der FCK angeblich laut selbigen Medien eigentlich direkt abgelehnt haben, weil das nicht den eigenen Vorstellungen entspricht. Der Transferjournalist Florian Plettenberg von Sky hat daraufhin geschrieben, man wolle ihn nur für, Zitat, verrückte Summen oder für eine verrückte Summe, Crazy Money, im englischsprachigen Original hat er geschrieben, abgeben. Was ist denn eine verrückte Summe?
Das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich würde das alles, was jetzt gerade passiert, unter einem ganz normalen Vorgang abbuchen wollen. Es ist einfach so, offensichtlich, und davon gehen wir jetzt mal aus, dass Union Berlin Interesse hat, den Spieler zu verpflichten und dass der FCK den Spieler unter Vertrag hat und der Vertrag auch noch 2 Jahre läuft. Und dann ist es ein ganz normaler Vorgang. Der Verein, also in dem Fall Union Berlin, gibt ein Angebot ab oder hinterlegt sein Interesse. Es werden irgendwelche Summen genannt oder die man sich vorstellen könne. Und was macht dann der Verein, der den Spieler unter Vertrag hat? Der sagt im ersten Schritt, das ist natürlich viel zu wenig. Und dann wird es noch ein bisschen öffentlich größer gemacht, dann wird von verrückten Summen gesprochen, einfach um die Verhandlungsposition stark zu halten. Ja, und irgendwann, wenn das Interesse tatsächlich groß ist, den Spieler zu verpflichten, dann wird es innerhalb der nächsten Tage Richtung Ende des Transferfensters darum gehen, sich dann irgendwie anzunähern, dann wird sich zeigen, ist tatsächlich ernsthaftes Interesse da, dann geht es dann irgendwann Richtung 4, in dem Fall würde ich sagen 4, 4,5 Millionen und dann ja, und dann wird irgendwann der FCK auch von seiner Aussicht oder von seiner Aussage, verrückte Summen erzielen zu wollen, ein bisschen abrücken. Der FCK wird jetzt, also Thomas Hengen und Enis Hayri wissen ja nicht seit gestern, dass Interesse an dem Spieler besteht, dass da irgendwann einer kommt, der den Spieler kaufen will. Und die sind längst dabei zu gucken, wie können wir denn darauf reagieren, welche Möglichkeiten haben wir, wen können wir verpflichten, zu welchen Konditionen. Das wird alles im Hintergrund längst gecheckt und geprüft. Und wenn dann irgendwann das irgendwie übereinander kommt, ja, also dass der FCK sagt, wir haben hier eine Option, wie wir dann unsere Kaderstelle, die frei wird, gut auffüllen können. Und das Angebot, das kommt, muss dann keine verrückte Summe mehr sein, sondern einfach nur marktgerechter Preis. Und dann wird der Deal, glaube ich, auch abgeschlossen werden. Also ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass Ragnar Ache jetzt im Sommer den Verein noch verlässt. Und wenn man sich mal alles so vor Augen führt, was da so die letzten Wochen, Monate passiert ist, ist es wahrscheinlich gar nicht die schlechteste Lösung. Wenn man sich vor Augen führt, dass Ragnar Ache also sensationell gute Trefferquote hatte, keine Frage, aber eigentlich immer irgendwo im Hintergrund schwelt, wechselt er nicht, also es ist immer so eine gefühlte Unruhe da. Und wenn man sich dann auch vor Augen führt, dass er ja eigentlich auch sehr oft angeschlagen war, wochenlang ausgefallen ist im Saisonendspurt, sichtbar nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war, also dass er nicht immer körperlich voll auf der Höhe ist und man jetzt einen guten finanziellen Deal machen kann, würde ich sagen, macht es durchaus Sinn, diesen Deal auch abzuschließen.
Muss man jetzt auch sagen, der Ragnar Ache hat dem Vernehmen nach noch einen Vertrag bis 2026. Das heißt, der FCK ist jetzt noch in einer guten Verhandlungsposition. Nächstes Jahr im Sommer wiederum, wenn dann nicht in der Zwischenzeit irgendwas passiert im Sinne Richtung 2027 vertragsmäßig, weiß der FCK, okay, wenn wir diesen Sommer keine Ablöse für ihn bekommen, dann bekommen wir keine mehr, weil dann ist er ablösefrei zu haben. Und dann werden Vereine eher geneigt sein, niedrigere Summen zu bieten als aktuell.
Genauso sieht es aus. Also der FCK ist in einer guten Verhandlungsposition. Und wenn man jetzt wenn man sich jetzt vor Augen führt, die Summe, die im Raum steht, also gehen wir mal von 4 Millionen aus, so ungefähr, halte ich es für einen guten Deal für den FCK. Bei einem Spieler, der absolute Top-Leistung abgeliefert hat und der innerhalb des Strafraums also wahnsinnig gut ist, wie ich finde, der aber auch 26 ist und ein Zweitligastürmer ist und dann sind 4 Millionen viel Geld. Und es hat ja auch Gründe, warum Ragnar Ache 26 ist und in der zweiten Liga spielt und nicht schon 150 Bundesligaspiele hat. Also ist ja immer so ein Gesamtpaket, was man, finde ich, betrachten muss. Wenn Ragnar Ache 20 wäre und hätte 16 Saisontore geschossen, würden wir über ganz andere Summen reden. Und ja, unter diesen Voraussetzungen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, glaube ich, dass es natürlich erstmal eine Schwächung ist, wenn Ragnar Ache den FCK verlässt, dass es aber insgesamt ein guter Deal sein kann.
Dann würde ich sagen, kommen wir schon zur letzten Rubrik des Tages, und zwar ist das der Teufel der Woche. Hast du einen? Ich habe nämlich einen, und das könnte vielleicht auch zumindest übergangsweise eine Lösung für Hackenache sein.
Okay, jetzt erwischst du mich natürlich auf dem falschen Fuß, und weil ich ja schon so lange nicht mehr da war und jetzt gar nicht mehr im Kopf hatte, dass es ja diese Rubrik gibt, bin ich jetzt wirklich nicht vorbereitet. Deswegen würde ich vorschlagen, dass du jetzt mal deinen nennst und ich versuche in der Zwischenzeit noch schnell mir irgendwas zusammenzureimen.
Soll ich dir einen Tipp geben erstmal?
Wenn du einen hast?
Es ist ein Tier.
Es ist ein Tier. Um Gottes Willen. Du musst mir noch einen Tipp geben.
Der Vorname ist Yannick.
Ah, jetzt, sehr schön. Ja, okay, das ist natürlich einfach. Also ist es jetzt dein Teufel der Woche oder soll ich den jetzt?
Nee, das ist mein Teufel der Woche. Yannick Mause, zwei Buden gegen einen Ex-Club. Kann man machen, direkt im ersten Startelf-Einsatz.
Absolut, also der ist verdientermaßen der Teufel der Woche. Und das setzt mich natürlich jetzt noch viel mehr unter Druck, weil jetzt da noch einen draufzusetzen, ist schwierig. Und deshalb nehme ich Ragnar Ache, weil er, wie ich ja gerade spekuliert habe, dem FCK in nächster Zukunft eine Millioneneinnahme bescheren wird.
Also du bist dir da relativ sicher, sehe ich.
Ich bin mir relativ sicher, ja, wenn Union Berlin, und das glaube ich jetzt einfach mal, ernsthaft Interesse hat, dann wird dieser Deal zustande kommen.
Dann loggen wir das doch mal so ein und sehen dann, wie gut oder schlecht diese Aussage altert.
Genau, und wahrscheinlich wird Ragnar Ache nur 4 Jahre beim FCK bleiben und ich dann fortan hier nicht mehr eingeladen.
Schauen wir mal, ne? Hören wir mal, sage ich mal so lieber. Dann bis zum nächsten Mal. War es das auch schon für diese Woche? Ihnen vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Und Michael, dir mal wieder vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen.
Danke, dass ich hier sein durfte. Ich bin total froh.
Ich bin froh. So, bevor das jetzt noch weitergeht und eine Schnulze ausartet, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.